Wie bitte? Ihr müsst mir jetzt helfen. Kann man mich hören? Und der Geiger geigt uns ein und manche Damen fangen an zu weinen. Kann man mich hören?
Ja,
schön. Kriegen wir das denn auch ohne Rückkopplung heute hin? Auch? Ich benehme mich, ja. Eckert will noch Hand anlegen. Ja, können wir uns noch ein bisschen einreden? Ich versuche es einfach mal mit einem Gebet am Anfang und vielleicht stellt sich die Technik dann auch auf mich ein. Lieber Vater, wir wollen uns Zeit nehmen, auf dich zu hören und bitten darum, dass du uns begegnest in deinem Wort, uns redest, unsere Herzen, Ohren öffnest, uns Augen. Ich danke dir, dass du lebendig bist und dass ja, das Erste, was du tust, ist, dass du dich an deine Menschen wendest und mit ihnen redest. Und bitte, dass du dieses Wunder auch heute an uns tust. Amen. Ja, der Thomas hat das angekündigt. Wir wollen am kommenden Mittwoch ein Gemeindeforum haben zum Thema Prophetie in unserer Gemeinde. Und ein bisschen will ich das heute vorbereiten, das Thema mit der Predigt. Ich möchte das, wie gesagt, nur ein bisschen machen. Ich will anfangen mit zwei Behauptungen. Die eine Behauptung ist, Gott nimmt sich das Recht, auf alle erdenklichen Arten mit uns Menschen zu reden. Gott nimmt sich das Recht, auf alle erdenklichen Arten mit uns zu reden. Und die zweite Behauptung, Gott nimmt sich auch das Recht, auf alle noch nicht erdachten Arten mit uns zu reden. Darum soll es heute ein bisschen gehen. Prophetie, und damit handle ich das Thema jetzt ab, im Grunde genommen so ein bisschen, ist eine Sparte, ist ein Ausschnitt, wie Gott mit uns Menschen redet. Und zwar in der besonderen Weise oder in einer Weise, dass er durch einen Menschen zu anderen Menschen redet. Das ist ungefähr das, was Prophetie ausmacht. Aber Gott hat eben noch ganz viele andere Möglichkeiten, zu uns zu sprechen. Und Gott nimmt sich auch diese Möglichkeiten und er hat diese Möglichkeiten auch. Und damit möchte ich mich heute ein bisschen befassen. Es gibt sicher viele Möglichkeiten, wie wir am Reden Gottes vorbeigehen können. Und mit einer möchte ich mit heute anfangen. Und zwar eine Möglichkeit, das Reden Gottes zu mir einzuschränken, ist, dass ich meine Erwartungen einschränke, wie und worüber Gott mit mir reden kann. Dass ich meine Erwartungen einschränke, wie und worüber Gott zu mir redet. Wenn mein innerer Erwartungsrahmen, so will ich ihn mal nennen, zu eng ist, dann fällt alles, was außerhalb dieses Rahmens ist, eben weg. Und kommt bei mir nicht an. Wenn ich also Gottes Reden nur in einem bestimmten Rahmen erwarte, dann ist, wenn er andere Möglichkeiten wählt, sich mir zu offenbaren, fällt das aus. Ein ganz harmloses Beispiel. Ich habe jetzt in der nächsten Zeit wieder eine Fortbildung und da kriegt man dann so eine Übersicht zugeschickt zu den Referenten und Seminaren. Und ich ertappe mich dabei, dass ich auswähle, zu dem und dem und dem gehe ich nicht hin, ich gucke gar nicht auf das Thema, weil ich nicht erwarte, dass der mir was zu sagen hat, geschweige denn, dass Gott durch seinen Dienst zu mir reden kann. Und dann fallen die einfach raus und dann melde ich mich eben halt da nicht an. Und ich merke, dass wenn Menschen eben unsympathisch sind, ich nicht erwarte, dass Gott durch sie zu mir reden kann. Ist das richtig, Claudia? Schauen wir mal. Auf der anderen Seite habe ich erlebt, völlig überraschend, ich habe hier einen guten Bekannten, der ist erklärter Atheist, sagt mir, Gott will ja nichts zu tun haben. Und dann habe ich erlebt, als ich bei ihm war, er zu mir sprach, dass ich merkte, dass Gott zu mir redet, mich ermahnt und ermutigt. Ein echter Atheist. Da habe ich gemerkt, das kam nicht vor in meiner Agenda, in meinem Erwartungsrahmen. Und trotzdem hat Gott das getan. So glaube ich, dass jeder von uns so einen Rahmen hat, wo er sagt, ja, da glaube ich, kann Gott zu mir reden. Aber alles, was außerhalb dieses Rahmens liegt, wie gesagt, da fällt es dann Gott schwer durchzudringen. Wenn du überzeugt bist, dass Gott zum Beispiel nicht durch Engel reden kann, sei vorbei die Zeit oder Naturphänomene oder auch Sterne oder auch Tiere, dann kann er das halt nicht tun. Und deshalb ist es nötig, und darum will ich mich ein bisschen beschäftigen heute, diesen persönlichen Erwartungsrahmen wahrzunehmen und zu erkennen. Und ja, unseren Rahmen hoffentlich ein wenig zu weiten. Ich habe gerade von Tieren gesprochen. Ich habe in einem Buch gelesen, dass Gott durch Tiere spricht. Ich habe gedacht, wie kann man nur so bescheuert sein? Das geht doch gar nicht. Aber manchmal ist es so, dass das Wort Gottes so ein Stemmeisen ist, um so einen fest zementierten Rahmen aufzusprengen. Und das möchte ich mit folgendem Text tun, der tatsächlich darüber berichtet. Nein, frage ich erstmal was anderes. Wer von euch hat ein Haustier? Komm, Manfred, meld dich. Ihr habt eins, aber ja. Wer noch? Mal ein bisschen höher. Wer erwartet, dass dieses Haustier, ich meine, wenn es ein Fisch ist, weiß ich nicht, aber wer erwartet, dass dieses Haustier zu euch redet? Ah, das wäre jetzt spannend, Manfred. Aber ich habe ein Haustier mal mitgebracht und ihr werdet natürlich die Geschichte kennen. Ich hoffe, dass ihr jetzt sagt, oh, ist das süß. Ich lese den Predigttext mal oder einen Teil des Predigttextes aus 4. Mose 22 vor. Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass Bileam hinzog, und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihm zu widerstehen. Bileam aber ritt auf seiner Eselin, und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn auf dem Wege stehen mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und die Eselin wich ab vom Weg und ging auf dem Felde. Bileam aber schlug sie, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn auf den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern waren. Und als die Eselin den Engel des Herrn dort sah, drängte sie sich an der Mauer vorbei und klemmte Bileam dabei den Fuß ein an der Mauer. Und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an eine enge Stelle, wo kein Platz mehr war, auszuweichen, weder zur rechten noch zur linken. Und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie in die Knie unter Bileam. Da entbrannte der Zorn Bileams und er schlug die Eselin mit dem Stock. Da tat der Herr der Eselin den Mund auf und sie sprach zu Bileam: Was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Bileam sprach zur Eselin: Weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte, ich wollte dich töten. Die Eselin sprach zu Bileam: Bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist, von jeher bis auf diesen Tag? War es je meine Art, es so mit dir zu treiben? Bileam sprach: Nein. Da öffnete der Herr dem Bileam die Augen, dass er den Engel des Herrn auf dem Wege stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich habe mich aufgemacht, um dir zu widerstehen. Denn dein Weg ist verkehrt in meinen Augen. Und die Eselin hat mich gesehen und ist mir dreimal ausgewichen. Sonst, wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt getötet, aber die Eselin am Leben gelassen. Da sprach Bileam zu dem Engel des Herrn: Ich habe gesündigt, ich habe es ja nicht gewusst, dass du mir entgegengestandest auf dem Wege. Als ich vorhin gefragt habe, wer glaubt, dass ein Tier zu ihm redet, habe ich natürlich gedacht, dass sich keiner meldet. Aber wenn ihr diese Geschichte so hört, was geht in euren Köpfen vor? Ich würde es gerne mal mitkriegen. Ist das ein Märchen in euren Augen, eine Legende oder was? Ein Esel, der spricht? Der Biliam. Habe ich auch gedacht, ne? Der wundert sich gar nicht. So als ob er dauernd mit seinem Esel spricht. Habe ich auch gedacht, ja. Wie bitte? Es wird uns zumindest nicht berichtet, sagen wir mal so. Es kann sein, dass eine tolle Freundschaft entstand zwischen Biliam. Ja, wenn ihr unterwegs seid, ist hier wieder irgendwie der Engel des Herrn unterwegs. Wir wissen es ja nicht so genau. Aber gut, ich meine, Lydia, du bist doch Biologin auch, oder? Ja, frage ich mich, so eine Biologin wie du, was denkt die sich so, wenn sie so eine Geschichte hört? Ja? Ich meine, es ist doch klar, dass unsere Erziehung, Bildung, was weiß ich nicht alles, so eine Geschichte irgendwie abhaken, denkt man, es ist nicht mehr unsere Welt. Vielleicht zwei Bedenken dazu. Biliam scheint tatsächlich eine historische Persönlichkeit gewesen zu sein. Man hat 1967 in Jordanien eine Inschrift gefunden, die ausführlich über Biliam berichtet, dass es den als Seher gegeben hat. Also das heißt, es gibt zu dieser Person, und das ist relativ selten, einen außerbiblischen Beleg, dass man diesen Biliam als Seher, als eine Art Prophet, tatsächlich kannte. Er wird nicht Prophet genannt im Alten Testament, sondern Seher, weil man schon irgendwie spürt, der Knabe kommt eben nicht aus dem Volk Israel, sondern kommt aus dem Zweistromland, also ist Iraker, Iraner. Aber es war sein Beruf, Gott oder Götter zu sehen, zu hören, jedenfalls deutlich mehr als alle anderen. Und hier in dieser Geschichte ist es ja echt klasse gemacht, dass auf einmal der Esel deutlich besser sieht und hört als dieser Seher. Nun, ihr habt gerade gesagt, so, der hat so ganz normal reagiert. Die Leute, die diese Geschichte gelesen haben, manchmal denken wir ja vielleicht, die Alten waren alle doof. Aber hat von euch einer, der ein Haus, die hat einen Esel zu Hause stehen? Er nicht. Aber die Leute, die diese Geschichte ja gehört und gelesen haben, die hatten vermutlich fast alle einen Esel. Und alle haben erlebt, dass dieser Esel zu ihnen noch nie gesprochen hat. Das heißt, für die ist das doch genauso unmöglich wie für uns, dass der Esel spricht. Ja. Und dennoch wurde diese Geschichte eben nicht aus dem Alten Testament rausgestrichen, sondern hat sie drin gelassen. Und ich sag mal, zumindest Biliam war froh, dass der Esel gesprochen hat, sonst hätte er nicht überlebt. Und so gibt es eine Reihe von Erzählungen, Geschichten, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Wenn man sie mal darauf betrachtet, wie Gott redet, dann ist das manchmal schon spannend. Also wir kommen gerade von Weihnachten her und da redet Gott durch Sterne zu den Magiern, die also alles andere als gläubige Juden waren. Und die reagieren drauf und finden Jesus. Und so glaube ich, dass diese Texte, jetzt mal egal wie wir sie so einschätzen, doch dazu beitragen können, unseren Erwartungsrahmen, wie Gott redet, aufsprengen, aufmeißeln kann. Ich hoffe es zumindest. Sodass wir mehr dazu hinkommen, zu glauben, dass Gott wirklich alle möglichen und unmöglichen Arten hat zu reden. An allen Orten, zu allen Zeiten, wie immer er das auch will. Und wenn wir versuchen, sein Reden einzuschränken, heißt das ja, ihn zu kontrollieren. Und das hat bisher noch nie jemand geschafft. Wenn ich so gucke, habe ich sicher innerlich eine Liste, wo ich sage, ja, da ist klar, da kann Gott reden. Also hohe Erwartung, sonntags morgens im Gottesdienst. Da kann man dann schon wieder anfangen auszuwählen. Also entweder, je nachdem, wie man geprägt ist, nur in der Predigt oder nur in einem prophetischen Wort und auch nur, wenn es von XY kommt. Und bei der Musik berührt mich Gott nur, wenn der Geiger spielt. Ja. Aber wenn das Schlagzeug kommt, auf keinen Fall und so weiter. Also ich denke, wir haben so eine Liste und da möchte ich ein bisschen heute mit das ein bisschen öffnen. Und die Bibel eröffnet uns die Chance, diesen Erwartungsrahmen, auch diese Liste zu überarbeiten. Das wollen wir heute Morgen ein bisschen tun. Nämlich zu erwarten, dass Gott reden kann, wann, wo und worüber er auch will. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Worüber mit Gott reden? Welche Themen interessieren Gott eigentlich? Sind es eigentlich die sogenannten geistlichen Themen, also meine Sünde, mein Versagen, je nachdem, wo man so groß geworden ist, ob ich genug geleistet habe oder was auch immer. Ja. Was sind Themen, die Gott interessiert? Ich habe von einem Pastorbericht gelesen, der über folgende Gebetserfahrung berichtet hat. Er war sehr diszipliniert war tief davon überzeugt, dass Beten ganz wichtig ist, auch, gerade auch für die Arbeit in der Gemeinde. Und er nahm sich regelmäßig so Fürbittezeiten. Und in einer Fürbittezeit hört er auf einmal, wie Jesus zu ihm spricht. Und Jesus sagt zu ihm, sag mal, müssen wir eigentlich immer über Gemeinde reden? Der Pastor antwortet, aber Jesus, worüber sollen wir denn sonst reden? Ja? Und dieses Zwiegespräch zwischen Jesus und diesem Mann hat mich doch sehr getroffen. Worüber sollen wir denn sonst reden? Die, die beim Gebetsfrühstück dabei sind, wissen, ich habe eine Leidenschaft für Gebetslisten. Auch für feste Zeiten und Rituale, mir hilft das eben halt. Ne? Und wenn ich einmal schaue, was so auf diesen Listen für Themen drauf sind, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Jesus manchmal zu mir sagt, Andreas, sag mal, müssen wir immer über diese Listen reden? Haben wir nicht auch andere Themen? Das führt mich dahin. Das führt mich dahin, dass die Art oder worüber ich mit jemandem rede, sagt ja etwas über die Beziehung aus. Und wenn mein Reden mit Gott oder mit Jesus immer nur sach- und ergebnisorientiert ist, was sagt das über unsere Beziehung aus? Sehe ich Gott mehr als einen Arbeitgeber oder einen Antreiber oder was auch immer? Und ist unsere Beziehung mehr so eine Arbeitsbeziehung oder was ist das? Ja? Oder ist es die Beziehung wie die eines Kindes zum Vater? Wir haben jetzt in der Bibelstunde, arbeiten wir den Galaterbrief durch und da ist mir nochmal dieser Satz, den Paulus so schreibt in Galater 4, Vers 6, finde, den kann man fast gar nicht tief genug erfassen. Da sagt er, weil ihr nun also seine Söhne, also Gottes Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns schreit, aber, lieber Vater. Und da wird auch deutlich, dass Gott nicht so ist wie mein Chef oder mein Arbeitgeber, ein Aufseher oder ein Automat oder was auch immer. Aber, lieber Vater. Ich kann mich noch ganz gut an die Zeit erinnern, als meine Tochter noch kein Empfinden für Entfernungen und für Zeiten hatte. Und da habe ich sie manchmal ausgetrickst und habe gesagt, Maike, hast du Lust mit mir zu den Zyklopensteinen zu gehen? Das ist ziemlich weit weg von uns. Ja, und das hat sie dann gemacht, dann sind wir also losgegangen. Die war also schon stramm genug auch, die konnte echt lange laufen. Aber wie gesagt, sagt, ja, zu den Zyklopensteinen gehen wir. Und dann sind wir zusammen also durch den Wald, dahin spazieren gegangen alleine. Und Maike hat mir dann, ich weiß nicht, Kindergartenalter ist das, Carola, was meinst du, wie alt war sie da? Hat sie mir jedenfalls ihre Welt erklärt. Ganze Zeit zu mir geredet, stundenlang, und ich habe dann manchmal auch meine Welt erklärt. Aber mich hat das erfreut, einfach mit ihr zusammen zu sein, mit ihr zu reden, an und für sich mit ihr einfach zu reden. Und ich glaube, letztlich an die Themen kann ich mich jetzt nicht so richtig erinnern, aber es war eine Form, sie kennenzulernen. Sie war ja mein Kind oder ist unser Kind, aber es war eine Form, sie kennenzulernen, eine Art Beziehung zu leben. Und ich war nicht abgelenkt, ich war also ganz bei ihr. Es war eine herrliche Zeit. Das änderte sich dann. Vielleicht kennt der eine oder das andere oder Eckart lacht wissend. Ich erinnere mich ungern dann an die Zeit der Oberstufe. Da hatte meine Tochter ein Empfinden für Entfernungen und für Zeiten und Spaziergänge in diesem Umfang waren nicht mehr möglich. Und auch die Kommunikation hatte sich etwas verändert. Die Themen waren sehr eingeschränkt. Wenn sie mit mir dann noch sprach, war das A, Ausdruck von Unzufriedenheit. Zweitens, meckern über Essen, ist eigentlich auch Unzufriedenheit. Geld wollen, Auto. Ihr Lieben, in beiden Zeiten habe ich meine Tochter geliebt, wirklich. Aber ich fand die frühere Zeit, die unbeschwerte Zeit, irgendwie besser, auch die Gespräche. Ja, Jan, du auch? Aber, ihr Lieben, es gibt ein Happy End. Nach dem Abitur war unsere Tochter in Neuseeland. Also, die hatte also einen Punkt gewählt. Weiter ging es nicht. Aber es gibt ja diese neue Dinge, dieses verrückte Internet. Ne? Ist ja ein ganz verrücktes Ding. Kennt ihr das auch? Und da kann man sich zum Skypen verabreden. Und das haben wir gemacht. Und wir kannten unsere Tochter nicht mehr wieder. Die hat sich Zeit genommen und hat dann Stunden mit uns geskypt und uns erzählt, was sie erlebt, was sie fühlt, was dort passiert, und hat sogar gefragt, wie es uns geht. Ja. Und da habe ich gedacht, ah, es geht doch wieder. Und da war auf einmal wieder so eine Form von Beziehung, wie ich sie mehr schätzte. Wie, ja, spürbare Liebe, Austausch und so weiter. Und jetzt habe ich mich gefragt, kann es sein, dass Gott, unser himmlischer Vater, auch so mit uns reden will? Dass er Freude daran hat, an und für sich einfach so mit uns zu reden. Einfach um unsere Stimme zu hören. Ja? Um unsere Themen zu hören, unsere Gedanken und unsere Gefühle. 56 Jahre lang bin ich jetzt in christlichen Kreisen groß geworden und mich stört das nicht, Rituale, Gebete und so weiter und so fort. Aber bei Beschäftigung mit diesem Thema denke ich, Mann, da gibt es vielleicht auch noch was anderes. Sicher will Gott mit uns über seine Themen reden. Die Bibel ist voll davon und Predigten auch und so weiter. Aber lasst uns doch mal einen Augenblick die Fantasie entwickeln, dass er genauso gerne über Themen spricht, die uns beschäftigen. Einfach nur so. Wenn es für mich bedeutsam ist, dass es auch für ihn bedeutsam ist, weil ich ihm etwas bedeute. Kann es sein, dass es für Gott keine unwichtigen Themen gibt, wenn es meine Themen sind? Für mich tut sich da ein neues, weites Feld auf. Meine Beziehung zu Gott, die sich ja eben auch in meinem Reden mit ihm, in meiner Kommunikation mit ihm ausdrückt, ja, neu zu überdenken klingt schon wieder blöd, aber irgendwie was Neues zu erleben, also ja, in mehr Weite hineinzutreten und mein Reden und Hören auf ihn anders zu gestalten. Ich ahne ja, dass ich Gott etwas bedeute, aber ich glaube eben, dass ich nicht wirklich erfasst und erfahren habe, wie bedeutsam ich für ihn bin. Und wie wichtig für ich bin und wie interessant auch. Und dass er mit mir wirklich über alles reden will, was mir wichtig ist. Bitte euch jetzt vielleicht nochmal zum Schluss auf eure Fingerkuppe zu gucken, wenn das auch ohne Brille noch möglich ist. Stimmt das, Lydia, dass der Fingerabdruck auf meinem Finger nur einmal, dass es den nur einmal auf der ganzen Welt gibt? Ehrlich? Also, ich glaube, der Blick auf die Fingerkuppe, es ist ja interessant, dass die Werke Gottes ja auch sprechen. Also meine Fingerkuppe kann auch sprechen, genauso wie der Esel. Gott hat den Kosmos gemacht, er hat die Welt gemacht und wenn ihr nachts mal in den Sternenhimmel guckt, dann mich erschlägt das. Ich kann das nicht lange aushalten. Deshalb ist mir das lieber mit der Fingerkuppe. Gott kennt sich im Großen aus, aber er befasst sich eben auch mit Kleinigkeiten, mit Feinheiten. Die hat er alle gemacht. Und wenn man mal so in diesen Mikro- und so weiter Bereich reingeht, da kommt noch Dinge, die können wir uns gar nicht vorstellen. Gott hat die Welt bis ins Kleinste geschaffen, damit sie überhaupt funktioniert. Er hat sich jede Kleinigkeit erdacht und umgesetzt. Und Gott liebt Kleinigkeiten. Und so hat er eben auch meine Fingerkuppe gemacht, die einzigartig ist in der ganzen Welt. Es gibt sie sonst nicht mehr in dieser Art. Ja? Diese feinen Linien. Und so gibt es kein Thema, das zu klein ist und unbedeutend für Gott. Manchmal denken wir ja, der beschäftigt sich nur mit den großen Dingen und den großen Entscheidungen. Nein, es ist auch anders. Und ich glaube, wenn wir Gott in den Mikrokosmos unseres Alltags einladen, dann wird er da auftauchen, wenn wir ihm dazu Zutritt gewähren. Und ich glaube, oder ich hoffe, oder ich bin überzeugt, dass uns eine neue Ebene von Beziehung zu ihm eröffnet. Wenn einem das so theologisch nicht ausreicht mit der Fingerkuppe, möchte ich dann doch nochmal auch auf etwas anderes noch zu sprechen zu kommen. Wie wertvoll du für Gott bist, zeigt sich ja in dem, was er mit Jesus gemacht hat. Im Leben, im Tod und in der Auferstehung Jesu können wir entdecken, dass wir der Brennpunkt des Verlangens Gottes, des Vaters sind. Im Leben und im Sterben und in der Auferstehung Jesu sehen wir, wie viel Gott bereit war, für dich zu bezahlen. Es heißt in der Schrift, so sehr hat Gott die Welt geliebt, aber das meint eben auch dich persönlich, ganz alleine. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst. Dein Wert in seinen Augen zeigt sich an dem, was er bereit war, für dich zu zahlen. Dein Wert entspricht dem Wert seines Sohnes. Jeder von uns ist Christus wert. Jemand sagte mal, dieser Gedanke allein bietet genügend Gesprächsstoff mit Gott für die halbe Ewigkeit. Soweit zum Thema Gottes Reden hören lernen. Ich möchte noch schließen, dazu zu ermutigen, sich auf diesen Gott einzulassen. Viele, die hier sind, leben lange mit Gott, aber vielleicht bist du heute das erste Mal hier. Vielleicht hast du das erste Mal so etwas davon gehört, dass Gott redet und dass du wertvoll in seinen Augen bist. Ich möchte dich dazu ermutigen, darauf zu antworten, dich auf ihn einzulassen. Und wenn du so Momente hast, wo Gott dich mal angerührt hat, dann antworte darauf. Das sind immer Anfragen an ihn, er lässt eine Einladung in die Beziehung zu ihm. Und Gott freut sich, wenn du darauf antwortest und du wirst ihn mehr und mehr kennenlernen. Und ich hoffe in einer Art und Weise, dass du das merkst, wie bedeutsam und interessant du für ihn bist. Lade dich dazu ein. Gut und hilfreich ist es manchmal, das dann mit anderen Menschen auszutauschen. Das geht nach dem Gottesdienst, sind viele da, die das sicher gerne tun. Aber es heißt in der Bibel, wenn du heute seine Stimme hörst, mach dein Herz nicht zu. Öffne es und reich Gott die Hand. Er hat sie schon lange zu dir gereicht. Soweit bis jetzt erstmal. Amen. Wenn ihr noch so einen Augenblick Stille habt, dann können wir anfangen, dass ihr ein bisschen mit uns singt.